Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Kultur, der Podcast. Mein Name ist Markus Ruslinski. Mir gegenüber der wunderbare Dirk Fenster. Hallo Dirk.
Hallo Markus.
Heute mit Folge 31, Netz der Lügen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, nämlich der Folge 31 von Offenbarung 23 mit dem Untertitel Netz der Lügen. Mir gegenüber der wunderbare Dirk Fenske, der schon selig wartet, wie es weitergeht.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem bin ich auf die Zusammenfassung gespannt, Markus.
Kurzer Spoiler. Es hat eine kleine Panne gegeben. Die Zusammenfassung wurde hier in diesem Raum schon mal gelesen. Ich überhöre jetzt diese spitze Bemerkung des Kollegen Fenske.
Es liegt nur daran, dass ein EMP unser Aufnahmegerät beschädigt hatte.
Und dazu kommen wir gleich mit ein paar inhaltlichen Zusatzinformationen. Aber ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal in die Zusammenfassung. Zusammenfassung Folge 31. Netz der Lügen. Du kannst noch so oft von den Toten auferstehen. Am Ende endest du in der Diskussion, wer wohl den Abwasch zu machen hat. Im Abwasch Du-oder-Ich-Dialog erwähnt Tom, wieder arbeiten zu wollen, was jedoch durch vielen von Steuernummer und Ausweis nicht möglich ist. Pia schlägt eine helfende Tätigkeit beim richtigen Geheimdienst Operation 13 vor, was Tom nicht möchte. Er möchte wieder Menschen helfen, am besten als Rettungssanitäter. Vom Frühstückstisch aus führt es direkt ins St. Hedwig Krankenhaus zu Schwester Augusta. Diese hat aus dem vorhandenen Schuldbewusstsein einer Lebensrettung mal eben einen querfinanzierten Nebenjob in der Hinterhand. Durch diesen von Schwester Augusta gerade eingerichteten Nebenjob mit steueroptimierter Kaffeekassenfinanzierung wird Tom der neue Klapsenschaffner der Klinik. Der Begriff Klapsenschaffner ist übrigens nicht von uns, er wird im Hörspiel so verwendet. Schwester Augusta verteilt manchmal Baldrian-Bonbons, von denen man nur stündlich einen nehmen darf, fröhlich als Hilfsmittel. Und keiner wundert sich über die dealende Nonne. Bei einem Treff im Imbiss von Jürgen wird eine Art Dienstbesprechung von 3B abgehalten, wobei erwähnt wird, dass Operation 13 immer noch am Fall dran ist und illegalerweise Telefonate abhört. Jürgen sagt, dass es jetzt einen neuen Geheimdienst mit fragwürdigen Kompetenzen gibt. Er vermutet, dass Tom ein Schläfer für die AfD werden sollte. Bevor es losgeht auf die große Agententour, geht es in den Lauschangriff zu Jens Q. Wagner. Man braucht Ausrüstung. Jens ist dabei etwas komisch, denn er hat weder PayPal noch Amazon oder ein Telefon. Er zahlt zwar die Grundgebühr, hat aber die Dose rausgerissen. Da fragt man sich doch. Jens hat einen EMP, einen elektromagnetischen Impulsgeber, gebaut. Also einen schwarzen Kasten mit rotem Knopf, aber ganz harmlos, denn Menschen sollten eigentlich nicht zu Schaden kommen. Dann geht man ins Warp 9 zu Dirk Falken. Man will etwas recherchieren. Über Wikipedia kommt man zur sogenannten Bielefeld-Verschwörung, einer Geschichte zwischen Hoax und Studentenstreich, bei dem die Existenz von Bielefeld als Konstrukt dargestellt wurde. Ihr könnt ja mal in diesem Zusammenhang den Namen Achim Held googeln. Wir erfahren, wer für die Zentrale der AfD verantwortlich ist und wie man ausgestattet ist. Wolfgang Heinemann und Nadja Ulyanov besichtigen die Zentrale, die über einen Supercomputer verfügt. Ach ja, und FreePortal haben sie auch in Umlauf gebracht, weil sie durch Trojaner alle PCs auslesen können. Und für nur 300 Millionen Euro ist das ja quasi ein Schnapper. Tom und Flo verschaffen sich Zutritt zum russischen Ehrenmal, wobei sich mithilfe eines Mulder-Scully-Witzes ein lustiges Quersummenspiel mit den Daten ergibt. Das Spiel, das 1949 oder viel besser 1 plus 9 plus 4 plus 9 23 ergibt, ist ein häufig genutztes Ding. Sie entdecken Versorgungsleitung zu einem Häuschen auf dem Gelände und bemerken ein Summen. Als die Kompassuhr von Flo verrückt spielt, will Tom sich bei Jürgen rückversichern und will ihn anrufen. Das funktioniert aber nicht mehr. In letzter Verzweiflung wirft Tom den EMP auf das Stromhäuschen, worauf es explodiert. Tom und Flo flüchten. Ja, soviel zur Zusammenfassung.
Beim zweiten Mal ist sie noch viel besser als beim ersten Mal.
Ich habe den verstanden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja jetzt in der Geschichte ein bisschen drin und wir haben ja so gehört, jetzt kommen so ein paar Sachen und so ein paar Sachen sind ja doch ein bisschen spektakulär. Was ich wirklich interessant finde, ist das Auftauchen der AfD. Die AfD taucht in zwei Sachen auf.
Die du ja gerade im Moment erstmal nur als AfD genannt hast.
Genau, die AfD ist aber die Agentur, nee, die Arbeitsgemeinschaft Freier Denker e.V.
und das auch neue Betriebssystem Freeportal rausbringt,
den Markt gebracht hat. Und die Agentur für Datensicherheit, und auch AfD. Und da Wolfgang Heinemann, neuer Geheimdienst der Bundesrepublik Deutschland.
So. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Das heißt, wir haben eine heilige Dreifaltigkeit der AfD oder vielmehr eine unheilige Dreifaltigkeit.
Haben wir eben nicht, weil zu der Zeit, als das Hörspiel rauskommt, gibt es die AfD noch gar nicht.
Aber jetzt, wo wir es hören, da kann man mal sehen, wie vorausschauend die damals schon geschrieben haben.
Oder dass die AfD so unkreativ war und dieses Hörspiel genommen hat, um ihren Namen zu finden.
Das wäre allerdings ein Knüller.
Das würden sich die Macher aber niemals sagen lassen.
Ach, aber der Gedanke ist schon so schön. Na, wir legen uns einfach mal in die Arme dieses weichen Gedanken und nehmen das als gegeben hin. Die AfD scheint hier einen großen Stellenwert einzunehmen und wird auch als gefährliche Organisation beschrieben. Ja, das wird also hier auch schon von Klaus Fischer ganz klar gemacht, dass man hatte versucht, den Wolfgang Heinemann da so ein bisschen abzuwiegeln und hat gesagt, na dann mach doch deine eigene Abteilung auf. Und das hat er sich dann zum Ziel auch gemacht und hat es dann eben auch getan. Jetzt haben wir jedenfalls die Agentur für Datensicherheit, die hier vielleicht beginnt ein wenig aus dem Ruder zu laufen. Aber nicht so viel vorweg. Wir beginnen in der Folge mit einem ganz normalen Vorspann, gesprochen von Agent Scully. Von der ich mir den Namen wieder nicht gemerkt habe, aber ich weiß mittlerweile, dass Markus weiß, wie sie heißt.
Franziska Pigula, leider schon verstorben.
Äußerst tragisch nebenbei gesagt, ja.
Tolle Stimme im Übrigen, ich mag die sehr.
Ja, gut gemacht. Ich höre es gerne. Wir haben einen neuen Vorspann, der sich am alten orientiert, vielleicht ein bisschen aufmodernisiert wurde, aber eben auch keinen Bezug mehr auf die aktuelle Folge nimmt, sondern das ist halt im Prinzip einfach jedes Mal das Gleiche.
Ich möchte mal wissen, wer die Idee hatte, den so ein bisschen gitarrenriffiger zu machen.
Ne, gitarrenriffiger nicht. Das alte war auch mördergitarrenriffig.
Ja.
Das war aber eine andere Zeit.
Ja.
Es klingt einfach moderner, es klingt basslastiger, es wumst mehr. Als Hobbymusiker muss ich hier natürlich das auseinandernehmen, muss sagen, ehrlich gesagt, war die alte Musik wesentlich hardrockiger als das jetzt. Aber es wirkt eben insgesamt aufgeräumt, modern, gar nicht so übel. Genau, und von dort aus stürzen wir in die WG der Ritterstraße 13. Man unterhält sich über so wichtige Dinge im Alltag eines Geheimagenten wie, wer bringt den Müll runter, wer holt die Brötchen und wer verdient sie?
Genau.
Und die Antwort ist auf jeden Fall vielseitig, aber auch einhellig, Tom nicht. Tom verdient die Brötchen nicht, deswegen muss er sie mal holen. Er ist ein wenig begeistert davon, aber er muss es eben machen. Und das weckt natürlich noch weiterhin den Wunsch, in ihm wieder Arbeit zu finden. Und so begibt er sich in seiner Verzweiflung zu Schwester Augusta, bei der ich jetzt nachgelesen habe. Sie heißt wirklich Augusta und nicht Auguste, wie ich es mir bis jetzt immer aufgeschrieben habe.
Das Interessante daran ist, dass dieses Einbringen dieses Alltagslebens in der WG ich gar nicht schlecht finde. Das kommt wahrscheinlich noch ein paar Mal vor und wird Art Running Gag eingebaut werden. Aber das Ding ist, eigentlich ist dieser Blick in den Alltag gar nicht schlecht.
Nein, natürlich nicht. Hm? Also es erinnert uns auch ein ganz kleines bisschen. Dürfte ich eine Bitte an die Produktionsleitung stellen? Könntest du das Ducking ausschalten? Weil ich kämpfe immer so ein bisschen gegen dich an. Vielen Dank. Es erinnert uns natürlich ein bisschen an das Studentenwohnheim der Berliner Suarezstraße. Ja, das ist ja eigentlich so das stille Hauptquartier der Herzen der bisherigen Folgen von Offenbarung 23 gewesen. Nun ist es die abhörsichere Wohnung in der Ritterstraße 13. Ich finde das auch ganz gut.
Ich habe da nur eine kleine Einschränkung. In der Suarezstraße war T-Rex eindeutig der Chef der Bude. Hier ist es Pia.
Ja, also sie ist ja ausgebildete Psychotherapeutin. Sie weiß ja, die anderen einzuspannen. Also schieben wir das einfach mal da drauf. Mhm. Pia muss sich natürlich aber auch als einzige Frau in dem Haufen da auch wirklich behaupten. Insofern, ach, ich weiß nicht, ist sie da Chef? Keine Ahnung, auf jeden Fall steht am Klingelschild 3B für Baumann, Bogner und Van Beusen. Da muss ich sagen, da ist es an meiner Humorgrenze ein ganz kleines bisschen vorbeigeschlittert, weil es wirkt so ein bisschen, es hat so ein bisschen TKKG-Charakter jetzt dadurch gekriegt.
Ja, ich fand es auch, es wird auch ein bisschen oft erwähnt
nachher. Wer uns ja schon länger zuhört, der weiß, ich bin ein großer Drei-Fragezeichen-Fan und ich höre sie auch bis heute noch, unbezahlte Werbung an der Stelle, aber ich habe dann irgendwann gedacht, so Mensch, TKKG gab es doch auch noch. Hat man da irgendwie auch keine Ahnung, mal 100 Folgen beschafft, dachte, das kann man doch bestimmt auch noch hören als Erwachsener. Nee. Also, toll für alle Fans, die daran auch später noch Freude finden, noch heutzutage noch. Für mich ist es nicht mehr hörbar. Und das ist leider so ein bisschen hier so, das ist halt so ein TKKG-Charakter, so ein klein bisschen.
Ja, das
weiß nur nicht, wer Tarzan ist.
Man, gut, keiner von denen, ehrlich gesagt. Aber ich finde ja, die Darstellung ganz gelungen. Ich finde auch dieses Hadern mit dem Agentendasein, obwohl sie immer zwischen schwanken, zwischen dem sich ein bisschen schick finden, in dem Agentenspielchen da mitmachen zu dürfen und aber auch unsicher zu sein, dass sie es eigentlich nicht können.
Es ist ja auch nett. So, sie machen ja mit, sie sehen sich ja noch nicht als Geheimagenten.
Ja.
Ganz im Gegenteil, Tom lehnt das ja ganz ehrlich gesagt eher ab.
Ja.
Er möchte lieber wieder Rettungssanitäter werden. Gut, was auch immer. Man kommt zu Schwester Auguste. Schwester Auguste hilft ihm aus der Patsche. Er hat ihr nämlich in der Vergangenheit mal bei einem schweren Unfall das Leben gerettet. Und sie hat sozusagen da noch einen Gefallen für ihn auf petto. Sie hat eine Kaffeekasse und davon wird der örtliche Pförtner bezahlt. Hier auch gerne als Klapsenschaffner bezeichnet. Das haben wir an der Stelle einfach nur wohlwollend übernommen.
Selbstverständlich. Ich würde ja, da wir ja die Zusammenfassung haben, so ein bisschen auf die Specials eingehen wollen. Ich finde, hier ist ja in der, wenn man das Cover sieht, ist ja die Bielefeld-Verschwörung benannt.
Ja.
Die wird so mit anderthalb Sätzen erwähnt, ne?
Ja, aber wirklich leider auch nicht mehr. Ich hatte mich ein bisschen gefreut, da hätte man viel draus machen können. Die Bielefeld-Verschwörung für alle Leute, wir reißen das jetzt nur mal so kurz ab, ist eigentlich ein satirischer Internetstreich von einem Informatiker, der hieß Achim Held. Oder heißt Achim Held, ich glaube, er lebt auch noch. Mhm. Der hat das einfach mal in Umlauf gebracht im Netz, das Gerücht, dass es die Stadt Bielefeld eigentlich gar nicht gibt. Ja, dass man das also nur vortäuscht. Und ob man das jetzt glaubt oder nicht, das hat damals für einen irren Aufruhr gesorgt. Und es gibt heute noch Leute, die Anhänger dieser Verschwörungstheorie sind. Und es gibt derer nicht zu knapp. An alle euch da draußen. Jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Und ich habe euch alle lieb, fast alle. Aber ich bin schon in Bielefeld gewesen. Ich auch. Es ist da.
Ja.
Glaubt's mir.
Das hat es sogar so weit geschafft, dieser Gag hat sogar bis zu RTL Samstagnacht einer damaligen Comedy-Show geschafft, wo der eine Comedian dann die Karte ausklappte. Und da, wo Bielefeld ist, war das Aral-Zeichen.
Ja.
Also er hatte dann so den Beweis, es gibt's wirklich nicht. Also es ist so eine Geschichte, wie sie öfter mal vorkommt. Aber die wird, wie gesagt, hier gerade mal so in anderthalb Sätzen erwähnt. Wie du sagst, ein bisschen schade, obwohl viel mehr als das, was du jetzt erzählt hast, ist an der ganzen Sache auch wieder nicht dran. Man könnte höchstens die Entwicklung danach und die Beobachtung dessen, wie sich so etwas verbreitet, besprechen. Aber gut, das haben andere schon hinlänglich getan.
Ich denke auch, das sollten wir jetzt hier, es wird ja auch in der Folge leider nicht thematisiert. Ich dachte eigentlich, man könnte hier vielleicht, das wäre was gewesen, was ich mir eigentlich auch als Daily Monster Folge schon bei der alten Offenbarung 23, hätte ich mir das eigentlich gerne gewünscht, dass man Bielefeld mal aufbohrt, einfach nur aus Spaß. Aber man ist auch davon abgewichen und hat das hier nicht gemacht. Man hat es nur reißerisch sozusagen auf die aufs Titelblatt geschmissen. Das wird bei der Recherche mal kurz erwähnt.
Ziemlich lustige Sache, wenn ich mal kurz ein Thema einbringen darf. Und zwar, es wird im Laufe der Folge die Firma Securitas erwähnt und der Chef Hagen
Wolf.
Was sich ja auf Markus Wolf irgendwie zuspitzen soll, denke ich mal. Aber es gab tatsächlich, das ist jetzt eine der Realgeschichten, es gab tatsächlich einen ehemaligen Hauptmann der Staatssicherheit, der auch in den Zeitungen stand wegen eines Stasi-Verdachtes, der die Firma Securitas, die echte Firma Securitas, geleitet hat. Das hat sich relativ schnell abgelöst.
Die ja, haben ist, das aber, dann ist aber im Gegensatz zu hier kein Gründer gewesen. Ne? Also gegründet, nebenbei gesagt, nur mal hier das Randwissen, ist die Securitas AB in Schweden, in Helsingborg. Genau gesagt von Erik Philipp Sörensen. Und das auch schon ewig her. Da ist dann noch die Münchner Wach- und Schließgesellschaft später mit eingeflossen in die ganze Geschichte. Und die Werkschutzgruppe Frankfurt, glaube ich, war auch relativ groß. Ja, also die haben dann sozusagen den Grundstock für die deutschen Dependancen der Securitas gemacht. Ist ein großes Sicherheitsunternehmen. Ja, jeder kennt das kleine Logo mit den drei roten Punkten. Das sieht man also wirklich alltäglich.
Aber nichtsdestotrotz gab es um die Firma Securitas und um deren Geschäftsführer durchaus eine Stasi-Geschichte, die auch real da war. Aber das ist mal eine Parallele, die mal stimmt. Ne?
Richtig. Es gab aber auch immer, ich denke, das ist aber auch in der Größe der Firma begründet, es gab auch immer mal wieder Skandale über Staatsbespitzelungen, über Beschaffung von Informationen. Und ein großes Thema war, also die meisten Sachen dieser Vorfälle haben übrigens in der Schweiz stattgefunden, wo die Securitas auch sehr stark vertreten ist. Und es gab immer wieder Kontroversen darüber, dass sie ihre Azubis schlecht behandeln. Also die Firma Securitas ist schon häufiger mal in der Presse gewesen, so ist nicht.
Genau, und dann gibt's einen Satz, den ich eigentlich fast als meinen Lieblingssatz der Folge bezeichnen möchte. Wir kennen die AfD noch nicht, aber sie ist mit Sicherheit gefährlich.
Ja, wundervoll. Das Ding heute zu hören, das hat mir auch ein wundervolles Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ja, da bleibt sich doch nochmal darüber nachzudenken.
Die Folge ist von 2009, ne?
Ja.
Und die Grundkonstruktion ist so ein bisschen die Grundthematik Überwachungsstaat. Und hier ist natürlich diese Parallele, ich glaube, die AfD wird erst 2011 oder 2012 gegründet, also dementsprechend, das ist noch Jahre danach und trotzdem ist es eine schöne Parallele, die aus heutiger Sicht so eine Nachwirkung hat, fast ein bisschen hellseherisch, also so ein bisschen Offenbarung 23 Ghost Simpsons, die Simpsons haben mehr vorausgesagt, angeblich.
Aber
Offenbarung 23 ist denen hart auf den Fersen.
Genau, ein großes Thema ist auf jeden Fall in dieser Folge die zur Verfügungstellung eines kostenlosen Betriebssystems für alle möglichen Rechnerarten. Man erzählt von groß angelegten Virenangriffen, die die Computer fast aller User zerstört haben. Also ich weiß, du bist da ein bisschen mehr in der Materie. Ich kann mich an einen realen Vorfall dieser Größenordnung nicht erinnern.
Nein.
Man hatte dem Millennium-Virus irgendwie sowas nach und irgendwie war es ja dann doch nicht.
Der ausgefallen ist dann wegen Nebel.
Genau. Fällt aus, weil ist nicht. Und aber in diesem Fall hat es sowas wohl gegeben und nun hat eine bislang weitgehend unbekannte Wohltäterschaft, nämlich, wie war es denn doch jetzt gleich, die Arbeitsgemeinschaft Freier Denker e.V., ein eingetragener Verein, die hat ein Betriebssystem namens FreePortal auf den Markt gebracht, das ist kostenlos und es wirbt damit, für alle Systeme kompatibel zu sein und absolut 100%ig sicher gegen jeglichen Angriff und Vireneinfluss zu sein. Das ist natürlich äußerst verlockend, das findet auch Flohs Chef, Dirk Falken,
genau.
Dessen Software-Spieleentwicklungsfirma übrigens just umgezogen ist während des spontan eintretenden Erfolgs in ein Büro am Potsdamer Platz, nämlich genau genommen im Sony Center. Scheint also ganz gut zu laufen für Endgegner-Software. Auch dort soll FreePortal auf einigen Rechnern installiert werden und er schickt sozusagen die 3B an sein privates Sicherheitsterminal, um mal so ein bisschen über diese gesamte Sache zu recherchieren. Hieraufhin verstreckt man sich ein bisschen über diese Diskussion und die eigentlich die, deswegen haben wir so ausgeholt, den Namen der Folge begründet, nämlich das Netz der Lügen. Mhm. Was ganz interessant ist, weil hier werden Phänomene eruiert, die eigentlich Lobbyismus im Internet betreffen. Ne? Also das heißt, wer im Prinzip die richtige Werbestrategie hat und dafür ordentlich genug auch bezahlt, der wird im Internet einfach besser dargestellt. Ja? Hier wird ein gutes Gleichnis, finde ich, ein ziemlich gutes Gleichnis getroffen, nämlich von der Homöopathie zur althergebrachten Schulmedizin. Es wird eben dabei festgestellt, dass zum Beispiel die Homöopathie dabei immer schlechter wegkommt. Und das lasse ich jetzt einfach mal offen, das kann jeder selber entscheiden, wie er es haben möchte. Hier wird es daran festgemacht, dass die Medizin, die Schulmedizin natürlich die finanzielle Lobby dafür hat, um sich eben auch im Netz der Lügen besser präsentieren zu können.
Ja, das ist wieder mal so ein, da werden wir noch auch noch mal drauf kommen. Das ist eine kleine Parallele, die man öfter hat. Du wirst dich erinnern, wir hatten schon öfter Folgen, die so ein Anti-Arzt-Thema zum Inhalt hatten.
Ja, ne? Kann ich mich erinnern.
Das ist so eine Parallele, die gibt es ein paar Mal. Und die ist sehr
zieht sich wie ein kleiner roter Faden. Die Ärzte tauchen immer wieder auf.
Genau, Ärzte und deren und auch Homöopathie oder die Lobby oder Ärzte mit irgendwelchen Fantasien zu Herrschaftstendenzen und so weiter. Das gibt es schon ein bisschen zu häufig. Also fast ein bisschen, das ist ein sehr verliebtes Thema schon in den paar Folgen, die wir jetzt haben.
Und das ist ja ein bisschen mehr als Kräuterhexe rumzulaufen und mit Sandelholzsäckchen und Schüsslersalzen um sich zu werfen.
Fast eins der schwierigen Themen von Offenbarung 23, würde ich fast sagen wollen. Aber da würde ich gar nicht so weit drauf. Ich würde mal auf einen großen Komplex der Folge eingehen, und zwar der Komplex sowjetisches Ehrenmal. Sowjetisches Ehrenmal, Treptower Park, ich war da schon. Es ist beeindruckend durchaus von der Größe. Es ist auch durchaus sehenswert, egal wie jetzt diese Krise gerade und wie diese ganzen Kriegsgeschehen jetzt gerade sind in der Welt. Trotzdem ist es interessant, da geht es ja um was anderes. Und mir macht nur eine Thematik Schwierigkeiten, nämlich die Thematik der geheimen Zentrale am Ehrenmal. Weil dieses Ehrenmal ist letztendlich eine große Grabstätte.
Ja, das ist ein Soldatenfriedhof.
Genau. Und dass da jemand Leute zur Seite buddelt, damit er da eine Zentrale in die Erde graben kann, halte ich für relativ unwahrscheinlich.
Nein, das wird ja gesagt. Das ist ja unter den Gräbern. Es ist ja tief unten drunter. Woher kamen wir übrigens das Wissen? Na, ganz einfach. Wie hieß er denn? Alexander Antropov? Ja, doch. Oder? Der Türsteher vom KitKat Club.
Genau.
Er war früher beim KGB und der hat im Rahmen des Projekts Urion in eben jenem vermaledeiten Bunker gehaust und gearbeitet. Das Projekt Urion, das wollen wir jetzt auch mal ganz kurz als Seiteninformation mit anreißen, betrifft sozusagen die Ausspionierung von Funk und Telefon, also von Gesprächen im Prinzip, vom GRU, glaube ich, ins Leben gerufen worden, aus dem russischen Sowjetgebiet. Die größte Abhöranlage stand auf dem Brocken und steht größtenteils immer noch, wenn ich mich recht erinnere. Was hier aber erwähnt wird, das Projekt Urion, was menschenverachtende Geschehnisse in diesem Rahmen, ja, die haben einfach abgehorcht, gell? Also, das, so wie er das dort beschreibt, ist dort unten im Bunker gefoltert worden und das ganz definitiv nicht passiert, abgesehen mal davon, dass wir ziemlich sicher sein können, dass dieser Bunker nicht existiert. Aber in diesem Fall ist es halt so.
Genau. Und die Geschichte mit der Funküberwachung, die ist ungefähr so alt wie die deutsche Teilung. Man muss dazu sagen, als kleines Nebenwissen mal, als Deutschland geteilt war, gab es, um über die Grenzen hinwegzukommen, es gab ja keine durch die Länder gelegten Leitungen und dementsprechend hat man, um Telefonate über die DDR hinwegzubekommen, Richtfunkstrecken verwendet. Und Richtfunkstrecken haben leider die Eigenheit, man kann eine olle Antenne in die Mitte halten und kann relativ gut mithören. Was den Leuten ganz ehrlich bewusst war damals, es war klar, dass die DDR mithört, so hat man sich verhalten. Und dann hat man das eigentlich auch in den Griff bekommen. Und da kam wenig an verbrauchbaren Informationen rüber. Dieses Abhörprojekt oder diese Geschichte, die wird hier so ein bisschen verarbeitet und gipfelt halt in dieser Geschichte in Verwendung des Jürgenschen EMPs.
Das ist Ja, nein, das ist ja nicht Jürgen. Das ist ja, wie heißt denn der Herr aus, entschuldigt bitte, wir sind mit den Namen immer noch nicht so ganz hundertprozentig, ja. Wie heißt denn der Herr aus dem Lauschangriff? Moment, ich muss nochmal nachschauen.
Nicht Lauschangriff, den EMP baut doch.
Nein, den Lauschangriff, den EMP hat Jens Wagner gebaut.
Jens Wagner.
Ja, Jens Jürgen ist es eigentlich.
Es tut mir in der Seele weh, Jürgen. Leute. Es wirkt so unprofessionell, aber es ist für uns noch ein bisschen schwer.
Wir spielen es ja schon. Also der gute Jens, der hat diesen EMP entwickelt. Genau. Und also das war übrigens auch wieder so ein Ding. Da habe ich mich königlich amüsiert, so, weil Jürgen, diesmal wirklich Jürgen, schickt sie zu Jens in den Lauschangriff, um sich auszustatten. Ja, also so und
zu Jens Q. Wagner, deswegen genau, nannte ich ihn so.
Genau, Jens Q. Wagner so und eine Waffe gegen Datenabhör. Sollen sie sich bei ihm, und man denkt ja, mein Gott, was könnte das bloß sein, irgendwie sowas, weiß ich, Störsender oder eine große Ultraschallkanone oder sowas, was auch immer, der drückt ihn jedenfalls diesen kleinen Kasten in die Hand, der so ein bisschen ausschaut wie ein Zeitzünder und sagt, das ist ein EMP. Und ich dachte mir so, na, das, was man halt im Alltäglichen so braucht, ja, also ihr wollt eure Datensicherheit gewährleisten, nehmt doch einfach mal so einen Über-EMP-Generator.
Also ich sag mal so, man muss sich mal klar machen, man könnte ja, nur mal so, aus der Sicht eines, rechnen wir mal mit den James-Bond-mäßigen Bösewichten, dann kann das ja sein, dass so ein Bunker eine Sprengfallensicherung hat oder so. Also so relativ die unangenehmste Idee ist, zu sagen, wir setzen mal die Sicherung außer Kraft. Dann kann das sein, dass gewisse Sachen relativ unkontrolliert passieren. Also gut, im Bunker wäre mir das auch egal, ne? Können die doch
da. Ich bin
da
auch offen gestanden, elektrotechnisch nicht so gut informiert, wie sich EMP-Wellen wohl in Bunkerwänden fortsetzen.
Ja, gar nicht.
Genau.
So.
Also damit hätte man aus der Zelle wohl relativ wenig Chance, die Zeitschaltuhr, die Sicherung oder eine Selbstzerstörung zu aktivieren.
Man hatte natürlich den Zugang durch diese Antenne, ne?
Glücklicherweise hätte man vielleicht das elektronische Türschloss damit außer Kraft gesetzt. Aber nur deswegen dann die EMP-Kiste mit sich rumzutragen, halte ich schon für sehr kühn.
Wo man hätte auch einen durchschnittlichen Schlüsseldienst nehmen können. Aber ja, also da werden schon ein paar abenteuerliche Sachen aufgemacht.
Und Securitas kann da bestimmt helfen.
Genau, die können da mit entsprechendem Werkzeug mal beigehen. Also wollen wir ehrlich sein, man hört uns ja an, wie wir darüber reden. Ne? Und ich möchte mal so, vielleicht kommen wir jetzt einfach mal so ganz geflissentlich so von einem ins andere und wir gehen einfach jetzt mal in die Bewertung. Würde ich ganz kurz machen, weil wir sind gerade an so einem Punkt.
Weißt ja, du? Das können wir machen. Das so, ist schon gut.
Das Ding ist, was ist denn das Pro an der Folge? Ich finde, sie hat eine eingebaute Komik.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die Folge wirklich gut, weil sie hat sich sehr flüssig gehört und ich musste halt auch immer wieder schmunzeln. Es gibt ein paar schöne Sätze, zum Beispiel, dass zwischendurch, als sie nicht so richtig weiter wissen, sitzen sie wieder bei Juttas Bierbar und es wird gesagt, und sie bestrafen sich mit einer Berliner Weiße. Fand ich witzig. Vielleicht ist es ja deswegen tatsächlich so, deswegen Prost. Vielleicht haben sie ihn ohne Schuss getrunken. Ich weiß nicht so recht. Aber es steckt überall voller Situationskomik auch. Also die ist, man weiß gar nicht so richtig, ist die gewollt, weil es wirkt alles so wunderbar skurril. Und dennoch hat man natürlich was aufgemacht, was ein interessanter Gedanke ist, nämlich ein staatlich gesteuertes Betriebssystem, was absolute Sicherheit verheißt und de facto einfach eine Backdoor hat.
Ich glaube, dann hätten es die Macher sicher anders gesagt. Ich muss jetzt mal kurz meinen Satz sortieren. Ich glaube, diese Folge macht eine Sache auf, die vielleicht unabsichtlich ist, nämlich die Tatsache, dass man sich mit Sicherheit, die man sich erkauft, Freiheit aufgibt. Das ist immer die Wippe, die man fährt. Man kann eine Menge Sicherheit herstellen, aber man gibt immer ein bisschen Freiheit auf. Und dann kommen immer wieder so Sachen wie, naja, man könnte doch jeden Platz Kamera überwachen. Ja, ich möchte aber nicht mehr überwacht werden. Wieso? Hast du was zu verbergen? Nein. Aber ich gebe dann was auf in dem Moment, wenn ich das tue. Auch wenn ich nichts tun möchte, weil ich bin mir sicher, dass ich nichts tun möchte. So. Und da wird etwas vorausgesetzt, was da nicht da ist. Und diese Frage stellt sich unbewusst vielleicht, diese Folge. Aber die Sache ist immer die Wippe zwischen Sicherheit und Freiheit. Die, wo immer, wenn eine Seite hochgeht, geht die andere runter.
Ja.
Das ist leider so, ne? Und die Frage, die ist mal ausnahmsweise ganz gut gestellt, auch wenn sie vielleicht die Absicht dahinter gar nicht hat.
Richtig. Ja, also was soll ich sagen? Mir fehlt natürlich bis jetzt in der neuen Folge noch der Vergleich. Aber ich habe sie wirklich gerne gehört. Und sie ging gut vorbei. Ich habe auch hier und da gelacht. Also ich würde der Folge von 5 eine stabile 4 geben.
Eine stabile 4?
Eine stabile 4.
Ich nannte sie, und ich habe mal wieder, das war eine Folge, die hat mich leider wieder hingerissen. Die hat mich ich fand sie nicht hinreißend, sondern die hat mich hingerissen. Ich habe gesagt, das ist ein grimmiger Geschichtsgulasch, ein Verschwörungspotpourri garniert mit etwas Bielefeld-Schmonzetti. Und du hörst, dass wir da nicht so ganz. Also ich bin da so bei 2,5 bis 3 Punkten.
Ist doch toll.
Aber ich sag dir auch warum. Auch das möchte ich jetzt loswerden. Ich finde das geheimdienstliche manchmal wirklich störend. Und eine super Begründung übrigens.
Ist deutlicher, wenn man ihn sieht dazu.
Ja.
Wir werden versuchen, ein Foto.
Manche Konstellationen sind nicht so ganz schlüssig und also ja, da gibt es so ein paar Konstruktionen, die mir nicht so gefallen. Aber an sich ist mir jetzt erst durch unseren Austausch hier diese Wippe mit der Freiheit und der Sicherheit so ein bisschen klarer. Also soll mir nicht drauf ankommen, kommen 3,5 Punkte. Bin ja heute.
Wir wollen ja auch nicht schachern. Ich habe aber durchaus das Gefühl, dass wir eventuell hier und da dann doch jetzt mehr abweichen werden voneinander, weil ich glaube, einfach nur um unser altgewähltes Credo mal wieder zu verwenden, dass ich diese Folgen mit ganz anderen Augen höre.
Genau.
Also natürlich mit Ohren. Sagt uns, wenn wir T-Shirts drucken sollen. Ich gehe da, glaube ich, ein bisschen unbeschwingt daran. Nun mag das auch sein, dass ich in letzter Zeit sozusagen als Randhörspiele äußerst humoristisches Zeugs gehört habe. Das macht es mir vielleicht hier und da auch ein bisschen leichter, in diese Folgen reinzusteigen, weil ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so das Gefühl, dass die ungewollt komisch sind, sondern ich habe schon das Gefühl, dass die gewollt komisch sind. Hier hat man schon vieles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ja, und man hat das eben nicht mehr so gut verschachteln können, wie das in den alten Sachen gemacht, wo es ja dann doch teilweise auch recht ernst wurde. Hier ist es eher dann eben doch die TKKG-Bande, die ihr neues Abenteuer bestreitet. So ist es bislang. Mal gucken, wie es weitergeht. Mir hat sie trotzdem gut gefallen, die Folge.
Ich finde sie jetzt auch nicht schlecht. Vielleicht ist es auch der Trick dieser Staffel und die Überlegung der Macher, die ganze Story, Agentendasein und so weiter etwas fluffiger, also so ein bisschen leichter vom nicht so schwer beladen darzustellen.
Ich möchte allerdings auch nochmal dazu betonen, dass ich eine Bewertung von 1 bis 5 in den Folgen, die wir jetzt gerade besprechen, ab der Folge 30, nicht mit einer Bewertung der Folgen bis 1 bis 29 gleichsetzen kann. Es geht nicht. Also eine Folge, die in den alten Folgen 4 Punkte von mir bekommen hat, die ist meines Erachtens dennoch deutlich hochwertiger als die 4 Punkte, die ich jetzt vergebe. Ich messe das an dem, womit es messbar ist. Und das ist nicht mit dem Storyplot davor. Ja, also das nur zur Erklärung. In diesem Zusammenhang hat sie mir ganz gut gefallen. Deswegen, ich bleibe bei meinen stabilen 4 Punkten. Ich fand's lustig und kurzweilig.
So sehe ich das auch. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Bitte bleibt uns gewogen. Wenn ihr uns bewerten wollt, ein Feedback ist immer gerne genommen, positiv, negativ, egal wie ihr das wollt, dann nutzt bitte die Kultur auf Instagram oder TikTok und schreibt uns da von uns aus eine Message oder gebt einen Kommentar ab oder das könnt ihr euch frei aussuchen. Wir würden uns sonst auf jeden Fall freuen.
Richtig, und der 13. und der 23. Kommentator wird erwähnt.
Namentlich erwähnt. Na, das ist doch, jetzt haben wir doch auch ein Ziel und ihr habt nur Motivation, dass ihr das tut. Okay, damit würde ich sagen, wir sind für heute raus. Mein Name ist Markus Kuslinski und mir gegenüber war der wunderbare Dirk Fenske.
Ist und bleibt. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Leute.
Und wir sind raus.
Bis bald.
Wir sehen uns natürlich in Folge 32 mit dem Titel Sehnsucht.